mir die Freude, erzieht die Kinder zu einem gesunden Hass, zu einem gesunden Zorn, sagt den Kindern jawohl mit der Peitsche, hat er sie hinausgehauen. Er war ein Hasser der Juden. Erzeugt diesen Hass!
Julius Streicher spielte im NS-System eine wichtige Rolle, insbesondere für die antijüdische Propaganda. Man kann ihn deshalb mit Fug und Recht auch als einen geistigen Wegbereiter der Shoah bezeichnen.
Christus hat gesagt, die Juden sind Mörder seit Anbeginn und ihr Vater ist der Teufel. Pflanzt es in die Jugend hinein, das Wissen, dass am Juden die ganze Menschheit zugrunde geht.
Dass auf dem ehemaligen Streicherhof jetzt plötzlich Juden lebten und sich vorbereitet haben auf das Leben in Israel, das ist wie ein Witz der Geschichte. Wirklich, das ist für mich fast unglaublich. Das ist so eine unfassbare Wendung, dass dort, wo quasi der personifizierte Judenhass sich ausgelebt hat, dass dort plötzlich jüdisches Leben so sich ausgebreitet hat und wie so einen Neuanfang möglich gemacht hat. Das finde ich unglaublich.
Wenige Kilometer westlich des Großraums Nürnberg-Fürth, inmitten von Äckern, Wiesen und Wäldern, liegt der Pleikershof. Ein sogenannter Dreiflügelhof, eingerahmt von mächtigen Ökonomiegebäuden in Fachwerkbauweise, 4 Stockwerke hoch. Schon von Weitem sieht man die markanten, steilen Dächer. Ein Gutshof mit langer Geschichte, erzählt Susanne Wagner-Ahrens. Sie leitet das Heimatmuseum des Marktes Cadolzburg, zu dem der Pleikershof gehört.
Der Pleikershof ist ja sehr alt, schon seit dem 14. Jahrhundert urkundlich belegt, aber immer so ein bisschen isoliert gewesen und als großer Gutshof immer vor sich hin bewirtschaftet. Und dadurch, dass Julius Streicher diesen Hof gekauft hat, hat das plötzlich Weltbedeutung bekommen, dieses Gut. Und ja nicht auf die schönste Weise, sondern eben plötzlich ist das Zuhause des Herausgebers des Hetzblatts Stürmer. Plötzlich kommt dieses kleine Gut gewissermaßen auf die Weltbühne.
Im Dezember 1936 kauft Julius Streicher das Anwesen. Streicher ist zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Macht. Als einer der engsten Gefolgsleute Adolf Hitlers ist er schon beim Putschversuch 1923, dem sogenannten Marsch auf die Feldherrnhalle in München, dabei gewesen. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten hat er eine steile Karriere hingelegt. Der einst aus dem Staatsdienst entlassene Volksschullehrer ist aufgestiegen zum NSDAP-Gauleiter von Mittelfranken und selbsternannten Frankenführer. Streicher hat sich dabei vor allem als antisemitischer Hetzer hervorgetan, insbesondere mittels seiner 1923 gegründeten Wochenzeitschrift »Der Stürmer«, in der auf primitivste Art und Weise gegen Jüdinnen und Juden gehetzt wird. Ab 1933 koordiniert Streicher zudem deutschlandweit die Boykottmaßnahmen gegen jüdische Unternehmen, Rechtsanwälte und Ärzte. Er bereichert sich schamlos an jüdischem Vermögen. So schamlos, dass schließlich die Führung in Berlin einschreitet, sagt die Historikerin Monika Berthold-Hilpert vom Jüdischen Museum Franken.
Das Treiben von Julius Streicher, die Korruption, die persönliche Bereicherung, seine sexuellen Eskapaden und die immer mehr zunehmenden psychopathischen Züge wurden dann schließlich auch der Reichsregierung in Berlin zu bunt. Daraufhin wurden die ganzen Helfershelfer von Streicher und Streicher selbst entmachtet und durften keine politischen Ämter mehr wahrnehmen. Streicher musste sich auf sein Landgut Pleikershof zurückziehen, durfte aber die Herausgeberschaft des Stürmers behalten und von dort aus einfach weiter arbeiten.
Weiter hetzen. Bis zur Befreiung Deutschlands durch die Alliierten im Frühjahr 1945. Streicher versucht noch, sich unter falscher Identität in Richtung Alpen abzusetzen, wird jedoch enttarnt und inhaftiert. Sein Gutshof wird von der US Army beschlagnahmt. Und so wird ausgerechnet aus jenem Ort, von dem aus der Massenmord an den europäischen Juden propagandistisch vorbereitet wurde, ein Ort jüdischer Wiedergeburt. Denn die US-Amerikaner quartieren auf dem Pleikershof Überlebende der Shoah ein, sogenannte Displaced Persons, kurz DPs. Jüdinnen und Juden vor allem aus Osteuropa, die durch den deutschen Vernichtungskrieg Familie, Freunde und Heimat verloren haben. Die Überlebenden machen aus dem Nazi-Gutshof eine Hachschara, einen Ausbildungsbauernhof mit dem programmatischen Namen Kibbutz Nili, eine Abkürzung des hebräischen Satzes Netzach Yisrael lo yeshaker, zu Deutsch etwa: Die Ewigkeit des Volkes Israel ist nicht zu verleugnen.
Weitere solche Trainingsbauernhöfe, wie eben auch der Kibbutz Nili auf dem Streicherhof, entstanden hauptsächlich in der US-amerikanischen Besatzungszone. Und dort gab es insgesamt 40 dieser Kibbutzim. Die meisten waren linkszionistisch ausgerichtet. Es gab aber auch eine Reihe von religiösen Trainingsbauernhöfen. Und allen diesen Trainingseinrichtungen war eine Sache gemeinsam: Sie wollten den Kibbutzniks eine solide Basisausbildung für ihr neues Leben in Eretz Israel vermitteln und anschließend ihre Auswanderung dorthin realisieren.
Einer der ersten Bewohner des Kibbutz Nili ist Abraham Matthias. Als sogenannter Halbjude hat er seit seinem 13. Lebensjahr Zwangsarbeit für die Nazis leisten müssen. Mit gerade mal 16 ist er der Jüngste im Kibbutz Nili und der einzige Deutsche.
Für mich war das überhaupt was Besonderes, in der Stadt der Reichsparteitage zu kommen. Und dann noch auf der Farm von Julius Streicher. Die anderen, die vielleicht aus Polen kamen und die Länder, die kannten noch nicht so Julius Streicher. Aber für mich war es was Besonderes, da hinzukommen.
Abraham Matthias ist inzwischen verstorben. Auch von den anderen Bewohnern des Kibbutz Nili lebt heute niemand mehr. Doch Nürnberger Journalisten und Historikern gelang es in den 1990er Jahren, noch einige der einstigen Kibbutzniks aufzuspüren und zu interviewen, in den USA und in Israel. Etwa Chaim Shapiro. Er wird im Januar 1945 von der Roten Armee aus dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Die Nazis haben die meisten seiner Freunde und Verwandten umgebracht und die jüdische Gemeinde seiner polnischen Heimatstadt Lodz so gut wie ausgelöscht. Also beschließt Chaim Shapiro, wie tausende andere osteuropäische Juden auch, nach Palästina zu gehen. Der Weg dorthin führt über die US-amerikanische Besatzungszone in Deutschland.
Wir haben nur ein Ziel gehabt und zu dem Ziel weitergegangen. Und das war das Verlassen Deutschland und nach Palästina kommen.
Allerdings hatte Großbritannien seit dem Ende des Ersten Weltkriegs Mandatsmacht für Palästina, die Einwanderung stark eingeschränkt. Vielen Überlebenden der Shoah bleibt deshalb nichts anderes übrig, als in Übergangslagern und Kibbutzim in der US-amerikanischen Besatzungszone abzuwarten und sich auf das Leben im gelobten Land vorzubereiten.
In Pleikershof hat man gegeben ein paar Kursen. Also es war der Kurs für Veterinarie, für Ivrit, Hebräisch. Es war ein Kurs für Selbsthilfe, medizinische Hilfe. Und dann waren irgendwelche pramilitärische, also vormilitärische Kursen, ganz theoretische, weil kein Waffen haben wir gehabt.
Das kann man durchaus sagen, dass der Kibbutz Nili schon ein Stück Israel im Land der Täter war. Die Umgangssprache war Hebräisch, alle Hinweisschilder, beispielsweise zu den Ställen, zur Küche oder zum Speisesaal, waren auf Hebräisch und über dem Eingangstor hing ein großes Schild, auf dem in hebräischen Lettern Bruchim Habayim zu lesen war, auf Deutsch herzlich willkommen.
Die neue Beschilderung auf dem ehemaligen Nazihof wird unter anderem von Jakob Hennenberg gestaltet. Er stammt aus Oświęcim, auf Deutsch Auschwitz, also der polnischen Kleinstadt, neben der die Deutschen ihr berüchtigtes Vernichtungslager errichteten. Hennenberg hat 4 Jahre in verschiedenen Konzentrations- und Vernichtungslagern überlebt. Als er auf dem Pleikershof eintrifft, ist er 22 und lernt dort nicht nur, wie man Traktor fährt, sondern auch, wie man hebräische Schilder malt.
Ich habe diese Aufschriften und die Schilder gemacht, hauptsächlich wie das Zimmer, wo wir haben gegessen. Also das war der große Raum und da haben wir gegessen und auch getroffen, wenn wir haben ein Meeting gehabt. Also das ist alles ist da vorgekommen in dem großen Zimmer da.
Neben all den Schildern auf Hebräisch hängt im Pleikershof übrigens auch eine Tafel auf Deutsch. Sie stammt vom Vorbesitzer Julius Streicher. Aufschrift: Ohne Lösung der Judenfrage gibt es keine Lösung der Weltfrage. Eigentlich eine antisemitische Parole. Doch die Kibbutzniks deuten sie in ihrem Sinne um und lassen sie hängen. Für sie bedeutet Lösung der Judenfrage die Auswanderung nach Palästina und die Gründung eines eigenen Staates. So auch für Esther Barkay. Sie stammt aus Warschau, war beteiligt am Aufstand im Ghetto, hat das Vernichtungslager Majdanek überlebt. Wie die anderen Bewohner des Kibbutz Nili ist sie überzeugt, eine Zukunft haben Juden nur mit einem eigenen Staat.
Nach dem, was wir mitgemacht haben, wir müssen ein Vaterland haben, so wie alle anderen Völker. Wir haben schon das versucht, ja. Ich habe das Leben in Polen mitgemacht, andere haben das in Deutschland mitgemacht, in Österreich mitgemacht und das war schlimm. Also jedes Volk soll seinen Platz haben und sein Vaterland. Und mir war das ganz klar, dass ich gehe nach Israel.
Und da wurden wir vorbereitet, das zu lernen, um damit zurechtzukommen, wenn wir in Israel sind. Warum hier hatte man ja viel Zeit gehabt, um hier noch zu lernen. Da hatten wir die Möglichkeit, also uns schon vorbereiten für den Weg, das heißt für unsere Zukunft, mal Bauern zu werden.
Ich habe im Feld gearbeitet und auch im Stall für die Tiermann gelernt, die Tiere zu melken. Und es war mechanisch, alles war mechanisch, war wunderbar. Und man hat nicht immer dasselbe gemacht. Man hat sich auch getauscht, auf der Küche, auf verschiedene andere. Das war ein Kollektivleben.
Eine interessante Sache war, dass die haben auch uns gelernt, wie einzusalzen das Fleisch. Da waren solche Fässer und da hat man das Fleisch eingelegt und Salz drauf. Wir kannten gar nicht diese Methode hier.
Der Pleikershof ist das ideale Ausbildungscamp für die angehenden Bauern, die schon bald bisher unfruchtbare Landstriche in Palästina urbar machen sollen. Über 80 Hektar landwirtschaftlicher Fläche, Ställe und Weideland für die Milchkühe. Zwei deutsche Landwirte betreuen und leiten die Kibbutzniks an, von denen kaum einer je zuvor mit Ackerbau und Viehzucht in Berührung gekommen ist. Die jungen Frauen und Männer werden aber nicht nur landwirtschaftlich geschult, sie lernen auch Hebräisch, das sie bisher nur als Bibelsprache kennen. Denn in den jüdischen Städten Osteuropas, aus denen die meisten stammen, war die Alltagssprache vor allem Jiddisch. Und immer wieder sind Musik- und Theatergruppen zu Gast im Kibbutz Nili. Oder auch Vertreter des Jeschuf, der jüdischen Gemeinschaft in Palästina, erzählt Abraham Matthias.
Da kamen jüdische Gruppen, die haben Theater da gemacht. Es kamen aus Israel ab und zu mal Leute, die haben hebräische Lieder gesungen. Es kamen so Konstrukte aus Israel, die haben Vorträge gehalten.
Wir haben getanzt Hora und gesungen hebräische Lieder und immer mit vorwärts zu schauen. Und ich glaube, das war gut für die jungen Leute, in dieser Stimmung zu sein, als vielleicht zu leben in einer Stadt, wo die dauernd irgendwie erinnert waren an die alten Zeiten, wo hier wir waren frei in dem Feld und wir haben nichts Schlechtes gesehen, nur die Zukunft vor uns.
Hinter den Bewohnern des Kibbutz Nili liegen Verfolgung, Demütigung und Massenmord. Viele sind die letzten Überlebenden ihrer Familie. Dennoch versuchen sie nach vorne zu schauen, auf ein besseres Leben in ihrer zukünftigen Heimstadt Israel. Und nichts symbolisiert den Sieg über den Vernichtungswahn der Nazis besser als neues jüdisches Leben. So werden auf dem einstigen Gutshof des antisemitischen Hetzers Julius Streicher mehrere Ehen geschlossen und auch Kinder geboren. Etwa Miriam, die Tochter von Lefkadia und Chaim Shapiro. Und ausgerechnet Streichers Hofhunde hüten nun jüdische Kleinkinder, erzählt Chaim Shapiro.
Und dann haben wir gefunden die zwei Hunde von Streicher. Nero war ein Bernardiner und Rasso war ein schwarzer Neufundländer. wenn meine Frau im Spital war, im Hospital war, der hat mit mir immer gegangen bis zur Bahnstation und bei die Gleise gewartet, bis ich komme zurück. Und dann, wenn wir mit das Kind gekommen sind, da haben wir die Kleine in einen Obstgarten geführt, in den Wagen, und dort übergelassen mit Nero. Der hat gelegen beim Kinderwagen und niemand konnte nicht zukommen, nur ich und meine Frau. Der Hund hat nicht gelassen, niemanden zugehen.
Ihre Ehe schließen Lefkadia und Chaim Shapiro übrigens an einem symbolträchtigen Ort. Sie lassen sich vom Hauptrabbiner der US Army trauen, direkt vor dem Nürnberger Justizgebäude an der Fürther Straße. Dort, wo seit November 1945 der sogenannte Hauptkriegsverbrecherprozess stattfindet, gegen die Führungselite des NS-Regimes. Unter den Angeklagten ist auch Julius Streicher. Der größte antisemitische Hetzer des Dritten Reiches streitet vor dem alliierten Militärtribunal jede Verantwortung für den Massenmord an den Juden ab.
Wenn in einigen Artikeln meines Wochenblattes der Stürmer von einer Vernichtung oder Ausrottung des Judentums gesprochen wurde, so waren dies scharfe Gegenäußerungen, gegen provozierende Auslassungen jüdischer Schriftsteller.
Zwischen dem Nürnberger Justizgebäude und dem Pleikershof liegen nur etwa 20 Kilometer. Die neuen Bewohner des Streicheranwesens dürften also gut informiert gewesen sein über den Fortgang des Hauptkriegsverbrecherprozesses, glaubt Monika Bertolt Hilpert vom Jüdischen Museum Franken.
Es gab immer wieder Artikel in der jüdischen Presse, in den DP-Zeitungen Unser Wort oder auch in der Landsberger Lagerzeitung oder auch in der Zeitschrift Unser Weg. Und wir wissen, dass auch Korrespondenten der verschiedenen DP-Zeitungen auf dem Kibbutz, auf dem Streicherhof gewesen sind.
Und die Korrespondenten sind begeistert von dem, was sie auf dem Pleikershof zu sehen bekommen. So schildert ein Artikel der jüdischen Zeitschrift Unser Wort im August 1946 ausführlich, wie die jungen Kibbutzniks ausgerechnet auf dem einstigen Anwesen des größten Feindes Israels, dessen hetzerische Lügen über das Judentum widerlegen.
Besonders symbolisch ist dus, wo der Pleikershof, wo der Kibbutz gefindt sich, hat gehört dem größten Sohn Israel, Julius Streicher, welcher der wart jetzt sein Urteil auf den Nürnberger Prozess. Die junge Chalutzim, welche bilden im Pleikershof einen neuen produktiven jüdischen Tipp, beweisen damit der Welt dem Heipech der Fun, was hat gepredigt, der freidicker Besitzer von der Dorsiger Firme in sein lignerischer, hetzerischer Zeitung Der Stürmer.
Auch die Landsberger Lagerzeitung, die im größten DP-Lager in Landsberg am Lech gedruckt und praktisch in allen DP-Lagern der US-Besatzungszone gelesen wird, widmet dem Kibbutz Neeli einen euphorischen Artikel unter der Überschrift »Die weiß-blaue Fahne über Streichers Palast«, womit natürlich nicht die Bayern-Fahne gemeint ist, sondern die Fahne des zukünftigen Staates Israel mit dem blauen Davidstern im Zentrum.
Auf dem Palaz wird heraufgezogen die weiß-bläue jiddische Fahne. Soll die jiddische Fahne flattern, soll man sie sehen weit, weit, soll sie sehen Streicher in Nürnberg, soll sie sehen alle andere jiddische Sonim in der Gora-Welt, als Jiden haben übergelebt.
Der Kibbutz Neeli geht sogar in die Literaturgeschichte ein, dank Abraham Sutzkever, einem der bedeutendsten Dichter jiddischer Sprache, erzählt die Historikerin Monika Bertolt Hilpert.
Er ist in Nürnberg gewesen als Teil der russischen Delegation und war als Zeuge im Hauptkriegsverbrecherprozess vorgeladen. Und er hat zumindest ein Gedicht über den Kibbutz auf dem Streicherhof geschrieben.
Über Streichers Palaz bläut afon, qualt von sich erräumt dem goren Himmel. Und ein Mädel von dem Huf kommt an.
Kommt ein Mädchen mir entgegen, mit zwei vollen Eimern, eine Blume, eingesteckt im Zopf, dreht mir zu den Kopf. Sie sind es? So kommen Sie herein, in unsere Wohnung. Bringt sie mich ins rote Fachwerkschloss, von 60 Menschen aus den Lagern jetzt bewohnt. Der Hausherr siecht in Nürnberg vor Gericht mit seinem grünen Froschgesicht.
Der Hausherr mit dem Froschgesicht versucht derweil, seinen Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen. In seinem Schlusswort vor dem alliierten Militärtribunal schiebt Julius Streicher alle Schuld auf andere.
Die Massentötungen sind ausschließlich und ohne Beeinflussung auf Befehl des Staatsführers Adolf Hitler erfolgt.
Am 1. Oktober 1946 wird Julius Streicher, ebenso wie 11 Mitangeklagte, zum Tode durch den Strang verurteilt und 2 Wochen später hingerichtet. Seine Asche wird in einen Nebenfluss der Isar gestreut. Zu diesem Zeitpunkt ist Abraham Matthias schon auf dem Weg ins gelobte Land, zusammen mit 60 weiteren Bewohnern des Kibbutz Nili. Illegal schaffen sie es über die Alpen und stechen schließlich von Italien aus in See. Auf einem völlig überfüllten Flüchtlingsschiff geht es über das Mittelmeer Richtung Palästina.
Man musste immer unter Deck bleiben, so war die Anweisung. Nur abends wieder raus, frische Luft, wollen wir sagen. Aber sonst war es sehr stickig. Man hat da, vielleicht war es ein Schiff für 100 Leute, man hat da 500, 600 Leute, glaube ich, so untergebracht. Und dann lacht man so wie in der Britze, da waren so 6 Leute. Das war bald wie ein Konzentrationslager auch so, wenn man so sagt. Aber das wusste man, das geht ja bald zu Ende.
Doch kurz vor dem Ziel wird das Schiff von den Briten abgefangen. Die Überlebenden der Shoah, die Jahre in deutschen Lagern verbracht haben, werden nach Zypern gebracht und dort wieder interniert.
Dann kamen wir im Lager ringsum Stacheldraht. Da waren viele entsetzt, waren viele Leute, die waren hysterisch. Das war furchtbar, das zu sehen. Ich war damals noch jung und so. Mit den Engländern stand da hatten sie Lastwagen mit so einem runden, so wie man sagt, so einem Turm. Da stand sie mit Maschinengewehr. Das war, als wären wie Kriegsgefangene wir waren. Fing es wieder von vorne an. Das hat uns wieder mehr erinnert an die Zeit von, wo ich schon sagte, wie den Jahren in Deutschland.
8 Monate verbringt Abraham Matthias hinter britischem Stacheldraht. Dann darf er endlich nach Palästina einreisen. Erst nach der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 fallen die Einreisebeschränkungen weg. Nun ist der Weg frei für all die Überlebenden der Shoah, die in Eretz Israel eine neue Heimstatt suchen. Die meisten Bewohner des Kibbutz Nili nutzen die Chance, aber nicht alle. Jakob Hennenberg entscheidet sich gegen das Leben in einer israelischen Bauernkooperative und geht in die USA.
Ich habe herausgefunden, das war nicht für mich. Also das soziale Leben in einem Kibbutz. Nach 4 Jahren im KZ, das war nicht genug Freiheit für mich. Also jetzt auf einmal bin ich wieder da. Ich kann nicht raus, ich habe kein Geld. Ich bin wieder eingeklemmt. Für manche Leute ist das gut. Aber ich habe herausgefunden, das war keine Zukunft für mich.
Der Kibbutz Nili existiert noch bis Herbst 1948. Einige der letzten Bewohner ziehen schließlich ins nahegelegene Fürth und werden dort Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Vor Ort am Pleikershof erinnert heute praktisch nichts mehr an die früheren Bewohner, sagt Monika Bertolt Hilpert vom Jüdischen Museum Franken.
Nach der Auflösung des Kibbutz Nili ging das Anwesen als ehemaliges nationalsozialistisches Eigentum in den Besitz des Landes Bayern über, das den Hof dann später an 2 Bauernfamilien verkaufte. Die Gebäude existieren noch, die stehen noch immer, werden bewohnt und der Hof wird auch bewirtschaftet. Dass allerdings dort in den 1930er Jahren Julius Streicher und zwischen 1945 und 1948 auch Shoah-Überlebende wohnten, das erschließt sich dem heutigen Besucher der Gegend nicht.
Die Bewohner des Kibbutz Nili wollten Deutschland, das Land der Täter, so schnell wie möglich hinter sich lassen. Und sie hatten wenig Interesse an Kontakten mit ihren deutschen Nachbarn, von denen sie ja nie genau wissen konnten, welche Rolle diese in der NS-Zeit gespielt hatten. Auch die Einheimischen hielten Abstand zu den Kibbutzniks, sagt Susanne Wagner-Ahrens vom Heimatmuseum des Marktes Kadolsburg.
Zum einen waren sicher Schuldgefühle, aber auch Vorbehalte noch gegenüber den Kibbutzim vorhanden. Ich glaube aber, die Hauptsache ist tatsächlich, dass die Leute sich einfach mit sich selbst beschäftigt haben. Interessanterweise ist die Anwesenheit Streichers hier im Gedächtnis fast noch stärker vorhanden als die der Juden nach 45 oder ab 45. Vermutlich, weil einfach mit Streicher Kontakt bestand im Ort. Er ist zum Karteln hergekommen, er hat hier seine Liebschaften mit dem Wägelchen durchs Dorf gefahren. Also das war stärker sichtbar, das konnte man nicht so ignorieren, wie dann die Juden, die halt für sich geblieben sind auf dem Pleikershof.
Für die Bewohner des Kibbutz Neeli war der Pleikershof nur eine Zwischenstation auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Eine Zwischenstation, die sie jedoch zeitlebens nicht vergessen haben.
Für mich die größte Satisfaktion war es, dass wir wohnen auf dem Gut von Julius Streicher, der uns vernichten wollte.